Wenn der Himmel voller Wolken steht, gibt es Tage, wo dich nichts mehr freut. Dann vergiss im Leben nie, dass alle Wolken weiterziehen. Ja, dann vergiss im Leben nie, dass alle Wolken weiterziehen. Kannst dein Weg und all dein Ziel nicht sehen. Ja, dann komm, auch mal die Zeit, wo's wieder Alpenrose gibt. Ja, dann komm, auch mal die Zeit, wo's wieder Alpenrose gibt. Die Sonne, goldig über dem Tal, dank dafür. Und sei noch jetzt mal Freude dran. Und vergiss dich lang und denke, Sieger geschenkt den Tag. Ja, Freude dran und vergiss dich lang und denke, Sieger geschenkt den Tag.
Ich begrüsse euch herzlich zum heutigen Kirchenfenster. Mein Name ist Monika Hilbrand und wir tauchen heute im Bibelgespräch in die Passionszeit ein. Am Anfang geht es um das Ereignis, wo Jesus auf einer Eselin zu Jerusalem einreitet und ihm die Leute zujubeln und ihm quasi den roten Teppich auslegen. Aber schon ein paar Tage später schlägt die Begeisterung um. In dieser Sendung wollen wir die Botschaft von dem Weg zum Kreuz anhand von ausgewählten Bibeltexten neu entdecken. Ich freue mich, seid ihr dabei. Es ist kurz vor Palmsonntag und es geht auf Karfreitag und Ostern zu. Über diese wichtigen christlichen Feiertage tue ich jetzt mit dem Bibelgesprächsteam austauschen. Das sind Judith Dummermuth, sie ist Heilsarmee-Offizierin zu Adelboden. Der Dr. Matthias Neufeld, er ist leitender Priester in der katholischen Kirche Interlaken und im Pastoralraum Bern-Oberland, und der Tim Henni, reformierter Pfarrer zu Adelboden. Judith, wir sind am Ende der 40-tägigen Fastenzeit, die am Aschermittwoch angefangen hat und am Karsamstag aufhört. Was hat die Fastenzeit für dich für eine Bedeutung?
Also jetzt, wo ich in dem Sinn erwachsen bin und älter, ist mehr so der Aspekt vom bewusst Leben, bewusst Verzichten, ist mir wichtiger geworden. Als Kind ist es die Fasnacht gewesen. Aber das ist im Zürich-Unterland auch nicht so eine grosse Tradition, aber an das mag ich mich erinnern. Aber heute wirklich bewusst so eine Time-out-Zeit zu pflegen, die Tage mit bewusstem Verzicht, bei mir ist jetzt Süßes, wirklich zu begehen und sich ja auch wie eins machen mit Jesus durch das. Wir haben das auch als Familie, ist das immer mal wieder Thema, wie kann man die Zeit bewusst leben, wie kann man auf etwas verzichten oder auf was kann man verzichten. Also wir haben schon auf Mayonnaise verzichtet oder bewussteren Umgang mit Medien und so weiter und so fort. Das ist da sehr bunt und jedes Jahr ein bisschen anders.
Wie sieht das bei dir aus, Matthias? Was hat die Fastenzeit für dich für eine Bedeutung?
Wir haben ja noch einen anderen Namen für die Fastenzeit, nämlich die österliche Bußzeit. Buße, das klingt ja so auf das erste Hinhören relativ streng, aber ich höre in dem Wort auch immer das Bessermachen heraus. Also was kann ich besser machen? Auch was kann ich besser machen in dieser speziellen Zeit? Ich suche also wirklich nach etwas, was ich verändern kann. Und die österliche Bußzeit gibt mir Gelegenheit, das dann auch einzuüben.
Zeit vor Einkehr und vom Nachdenken eigentlich.
Richtig nachdenken oder eben schauen nach neuen Themen, wo ich etwas verändern kann im eigenen Leben. Dass man vielleicht auch zu neuen Vorsätzen kommt und wirklich auch die Zeit bewusst nutzt. Jetzt habe ich diese 40 Tage, diese Zeitspanne, um da dran zu bleiben.
Das machst du auch Jahr so mit diesen 40 Tagen.
Das sollte ich alle Jahre machen. Also, sicher, wenn also etwas Spannendes wirklich in den Sinn kommt, also werden vor einigen Jahren mit der Klimathematik, als sie so aufkam, eine gute Gelegenheit zu überlegen, ja, wie ist das mit dem Strom in der eigenen Wohnung, mit der Heizung, Elektrogeräte konsequent ausschalten, wenn man sie nicht braucht. Und auch, eben eine Heizung, Öl oder je nachdem, mit was geheizt wird, sparen. Das ist etwas, denke ich, wo jeder reell etwas besser machen kann. Ein anderes Beispiel ist Lebensmittel. Schauen, dass man die Dinge so einkauft und im Kühlschrank hat, dass man nichts wegwerfen muss.
Wie heißt es denn du, Tim, mit der Fastenzeit?
Für mich ist Fastenzeit eine Zeit, wo ich mir bewusst mache, dass eben der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund von Gott kommt. Und ich denke, das ist gerade in unserer Zeit, wo wir so viele Möglichkeiten haben und so viel Angebot und von so vielen Medien berieselt werden und eben wir gehen in Laden und haben dort so ein riesen Angebot für Sachen zu konsumieren. Ja, ist eigentlich viel zu viel für uns, oder wie auch ein bisschen Überforderung. Man merkt ja, es machen so viele Leute irgendwelche Diäten oder irgendwie probieren da irgendwie sich selber zu disziplinieren, wo es einfach wie fast zu viel ist. Und ich denke auch, in der Fastenzeit geht es darum, weniger ist mehr. Und so vieles in dieser Welt ist so lärmig, will sich so in den Vordergrund drängen. Und ich denke halt, die Stimme von Gott ist häufig eher eine leislige Stimme in unserem Leben. Und dann müssen wir manchmal die anderen Stimmen so ein bisschen leisliger werden. Sei das Medien oder sei das eben der Überkonsum sonst, damit wir die Stimme von Gott, die Worte von Gott besser hören können in unserem Leben. Und in den letzten Jahren habe ich jetzt da nicht weiss nicht wie vorbildlich gefastet, aber ich möchte gerade dieses Jahr schon eben irgendwie bewusst verzichten. Sei es jetzt auf Medien oder auf Nahrungsmittel, eben wirklich für diesen Wort von Gott auch können mehr Raum zu geben. So einfach wie zu merken, ich bin letztlich abhängig von Gott. Er ist der, der mich eigentlich durchdreht.
Ja, ihr habt es gemerkt. Wir reden jetzt noch über die Fastenzeit, die bevorsteht. Wenn ihr aber das Bibelgespräch hört, sind wir eben gerade vor dem Palmsonntag. Dann ist eben eigentlich die Fastenzeit schon fast zu Ende. Matthias, kannst du etwas über die geschichtlichen Hintergründe erklären? Palmsonntag, was ist das?
Ja, vielleicht ist gut, wenn man zunächst einmal auf den Sitz der Ereignisse im religiösen Leben des damaligen Judentums schaut. Weil Jesus kam seinerzeit zu einem großen Fest nach Jerusalem. Und es war und ist das größte Fest im Judentum, nämlich das Pessachfest oder wie es in unseren Evangelien übersetzt heißt, das Pascha-Fest. Und die Israeliten haben das gefeiert in Erinnerung an ihre Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Es ist auch das Fest der ungesäuerten Brote, weil die Mitte des Festes ist eine kultische Mahlzeit am Abend, die so begangen wird, eben wie es die Israeliten direkt am Abend oder in der Nacht vor ihrer Flucht begangen haben. All diese Geschehnisse werden im Alten Testament im Buch Exodus erzählt. Weniger bibelkundige Menschen kennen das aus den Mose-Verfilmungen. Und eben nun kommt Jesus zu dem Pessachfest nach Jerusalem und hier wird sich sein religiöses Schicksal entscheiden, aber auch sein Lebensschicksal. Jesus entfernt sich von den religiösen Vorstellungen des Judentums, den synoptischen Evangelien nach, also bei Markus, Matthäus und Lukas, feiert Jesus mit seinen Jüngern das Paschamahl, eben auch mit dem Brot und dann dem Wein. Er gibt aber den verwendeten Speisen eine neue Bedeutung, also weil er sie auf sich selbst bezieht und den neuen Bund, den er schließt mit seinen Jüngern und den Menschen. Und das ist der Beginn einer neuen Tradition. Der Evangelist Johannes, von dem wir jetzt einige Stellen hören, der verändert diese Szenerie noch dramatischer, weil das Mahl, von dem er erzählt, das findet bereits am Vorabend des Pascha-Festes statt und ein eigentlich ganz profaner Vorgang, nämlich die Fußwaschung, wird zum zentralen Ritus bei dem Johannes.
Matthias, du liest das aus deiner gewohnten Übersetzung vor. Johannes 12, 12 bis 19.
Jesu Einzug in Jerusalem. Am Tag darauf hörte die große Volksmenge, die sich zum Pascha-Fest eingefunden hatte, Jesus komme nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen, Hosanna, gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt, Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt. Er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihm gehandelt hatte. Die Menge, die bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legte Zeugnis für ihn ab. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander, Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, alle Welt läuft ihm nach.
Ja, Palmsonntag, Jesus auf einer jungen Eselin, die da durch Jerusalem reitet. Er wird bewundert und als König gefeiert. In der Bibelstelle ist schon ein bisschen geschrieben, wie das dazugekommen ist. Dass die Leute wirklich hohe Erwartungen hatten an Jesus. Könnt ihr da noch etwas dazu sagen? Einfach so, weil es mir doch noch so krass, oder? Jetzt wird er als König hochgejubelt und nur wenig später wird er als Verbrecher gekreuzigt. Ja, wie hätte das dazukommen?
Ja, ich denke, man sieht hier sehr gut die grossen Erwartungen von den Menschen, so, dass etwas Starkes kommt und sie ja wirklich errettet. Ich denke, da kann man auch schön Parallelen sehen zu unserer Zeit heute. So viele Menschen schauen heute zum Beispiel auf Politiker, auf irgendeinen starken Politiker, der sie irgendwie rettet und das ist jetzt der, wo wir uns auf ihn verlassen können. So, der kommt jetzt mit Macht und Stärke und zeigt, was durchgeht. So. Und hier auch, also die Leute, die gewartet auf jemanden, der da kommt und aufräumt. Ja, eben so ein König, der einzieht. Und das war ja Jesus wirklich gesehen, aber eben ganz anders, als man es erwartet hat. Eben wirklich auf dem Esu, demütigen König, so wie es auch schon im Alten Testament verheißen wurde, dass er kommt auf einem Eseli, der König. Und es ist natürlich völlig ein anderes Königtum, als wie wir es im weltlichen Sinn würden verstehen.
Also eben, die Leute haben darauf gewartet, dass der König kommt und die Unterdrücker endlich aus dem Land rausjagt. Also die Römer, die sind so schlimm und so schrecklich gewesen. Das Land, das hat geächzt und gestöhnt. Eigentlich hätte es müssen so ein König auf dem Schlachtross sein, der jetzt da aufräumt und rausputzt. Und gekommen ist ganz etwas anderes. Und ich glaube, im Moment haben sie schon die Hoffnung gehabt und auch den König gesehen. Sie haben nicht daran gedacht, dass im Buch Sacharja bei den Propheten das schon angesagt wird, dass er eben kommt auf einem Esel. Eben, dort heisst, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und er reitet auf einem Esel. Und das ist die Königsherrschaft, die nicht mit Gewalt, mit Schwert und Schlachtross kommt, sondern mit dem Esel, sanftmütig, es lastet dir. Und wenn man dann weiter studiert und denkt, ja, am Kreuz hat Jesus die ganze Last vor Welt getragen. Aber das haben die Leute auch nicht gecheckt im Moment.
Ja, und so ist die Stimmung auch ein bisschen gemischt, wie ich sie aus dem Abschnitt wahrnehme. Da gibt es die Anhänger von Jesus, die haben die Zeichen gesehen oder auch die Wunder, die er getan hat. Und es gibt welche, die ihm offensichtlich mal so sprichwörtlich gesagt ans Leder wollen, also denen das nicht recht ist, dass Jesus in dieser Art und Weise auftritt und auch bei den Leuten Anklang findet. Es ist ja noch spannend, dass die Tradition der Palmzweige, die wir haben, ja auch einige Zweige darunter hat, die Stacheln haben. Es ist symbolisch für die Situation damals. Es ist schön und grün, aber der Stachel in dem Ganzen, der steckt eigentlich schon drin.
Das mit diesen Palmzweigen, ist das denn ein Brauch gewesen? Haben Sie das noch bei anderen Situationen gemacht? Weiss das jemand von euch? Oder wie ist das vielleicht so ein Fest gang und gäbe gewesen, dass man einfach Palmzweige ablegt? Und ich habe mir auch noch vorgestellt, eben der Einzug von einem König, du hast es vorhin ganz schön beschrieben, Matthias, eben da die Leute auch hat seine Anhänger gehabt, die das vielleicht haben können deuten, dass es da Jesus... Sie sind sich vielleicht diesen Prophezeiungen bewusst gewesen, dass da Jesus als König auf dem Esel reitet. Aber ist das nicht sehr skurril und speziell gewesen, so die Szenerie von Jubel, von Jesus, der da auf einem Esel reitet? Aber du hast es vorhin angetönt, Judith, ein König sollte eigentlich mit Ross und Wagen oder mit
Militärross. Ja.
Ja, auf einem Schlachtross.
Ich glaube, wirklich gecheckt hat, dass dort niemand, der Johannes sagt im Vers 16, diese Worte erfüllten sich damals doch, das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Also sogar die so nahe mit Jesus unterwegs gewesen sind, haben die Tiefe und Auswirkung von dem, was passiert ist, nicht einmal die haben es verstanden. Also wir verstehen es jetzt, wie wir die ganze Geschichte kennen und wie wir die Deutung haben und die Auslegung, was passiert ist. Aber ich glaube, die Pharisäer sagen, also jetzt geht doch nicht, die ganze Welt läuft dem nach. Also es muss, ich stelle mir vor, die ganze Stadt ist auf der Beine gewesen. Das ist wie heute, sagt man doch, wenn etwas viral geht in den sozialen Medien. Das ist viral gegangen. Alle wollten schauen, was dort ist. Und das ist vielleicht wie, ich bin mal an einem Eishockey-Match, obwohl ich gar nicht Eishockey-Fan bin. Und irgendwann, wenn die ganze Masse so anfängt zu jubeln und so in Ekstase kommt, das macht etwas mit einem, sogar mit mir, wo nicht unbedingt so sportbegeistert war. Und ich stelle mir das immer so vor, da entwickelt sich etwas. Und das haben die Leute gemerkt. Und eben, man hat Mäntel am Boden da, man hat Zweige am Boden da, dass der König auf sauberem Weg gehen kann. Oder die Strassen, die sind nicht so wie unsere heute.
Statt den roten Teppich auslegen?
Ja, das ist es, oder?
Man wahrscheinlich heute sagen. Palmzweige zu Ehren von Jesus am Boden gelegt.
Und man liest hier immer von dieser grossen Menge oder vom Volk. Und da sieht man, der Mensch ist eigentlich ein Herdentier, also ein Mitläufer, oder? Er schließt sich einfach an der jubelnden Menge. Aber das kann sich sehr schnell kehren, oder? Also je nachdem, was gerade läuft, so. Und du hast es vorher erwähnt, Matthias, mit dem Pessach. dem Brauch, den die Israeliten hatten, wo sie gedacht haben an ihren Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Und es ist ja schon noch eindrücklich, dass Jesus gestorben ist an Pessach und nicht an Yom Kippur. Yom Kippur ist das jüdische Fest, das Versöhnungsfest. Und wenn wir an Jesus denken, an das Kreuz, denken wir zuerst einmal an die Versöhnung, die Vergebung der Sünde. Das ist ja richtig. Und gleich stirbt er ja Pessach, also eigentlich das Fest vor Befreiung aus der Sklaverei. So. Und ich denke, das ist schon etwas, wo man sich mal darüber Gedanken machen kann, was das bedeutet, dass Jesus am Kreuz stirbt und das eigentlich unsere Befreiung bedeutet. Aus der Sklaverei vor Sünde, vor Verstrickung mit dem Bösen, dass da Jesus kommt und uns frei machen will. Und ich denke, da finden wir uns auch immer wieder mit diesen Jüngern, die zuerst nicht verstehen, was das genau bedeutet. So, ich denke, da sind wir häufig gleich noch in ähnlicher Situation, dass wir nicht ganz verstehen, was bedeutet das genau für uns heute, für unser Leben, dass Jesus ist gekommen und uns frei macht. Wo kann er uns heute frei machen? Von welchen Verstrickungen oder wo wir sind Kompromisse eingegangen vielleicht oder wo wir Vergebung brauchen? Und ich denke, auch dort kann Jesus kommen als der König, der das uns wirklich wegnehmen kann. Aber er kommt vielleicht eben anders, als wir das erwarten. Es ist, sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Er kommt nicht mit einer äußeren Gewalt, sondern wirklich mit dem Geist von Sanftmut und von Demut kommt er in unser Leben. Und das ruft halt einfach auch Widerstand aus. Also, das sieht man an dieser ganzen Passionsgeschichte. Also, Jesus kämpft nicht mit dem Schwert, aber es ist ein Kampf. Er wird ja auch umgebracht. Das ist wirklich ein Konflikt da mit der menschlichen Natur einfach, wo irgendwie rebelliert, wo sich widerstrebt. Und Jesus, wo aber da als Sieger hervorgeht und wirklich näher das Entscheidende kann verändern, wirklich das menschliche Herz.
Aber ich glaube, die Leute, die dort am Strassenrand waren, die haben sich all die Gedanken ganz sicher nicht gemacht. Sondern die sind aus Neugierde gekommen, aus Sensationslust. Es heisst eben, die Leute haben erzählt, die dabei gewesen sind, wo der Jesus Lazarus von den Toten auferweckt haben, die sind sensationsinteressiert gewesen, bis hin zu, nein, das darf man jetzt da nicht sagen, was man amigs noch sagt, sensationsgeil, oder? Also wirklich, das ist die Aufregung in dieser Stadt wieder weiter. Was passiert auch jetzt? Was macht er auch jetzt? Ich denke, die haben Tiefe von dem Ganzen, das hat dort niemand interessiert. Also, sag, oder wenige. Also, die Masse, die ist in Ekstase geraten und auf die Strasse gegangen, weil sie mehr von dem haben wollen sehen. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Leute entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte.
Also, ich meine, wenn ich jetzt von jemandem wüsste, wo er konnte machen, dass jemand vom Tod wieder ist, lebendig geworden. Du, ich ging her. Ich will den, glaube ich, lernen kennen, was das könnte machen.
Ja, also ich wäre die Erste, die würde springen.
Von dort her absolut verständlich, ja. Oder? Eben, das haben die irgendwie im Kopf gehabt, dass da der Lazarus wieder zum Leben hat erweckt. Du, Tim, hast eigentlich auch ganz schönen Bogen gespannt, auch zu dem Tag, wo er ist gekreuzigt worden, dass das eben dort um Befreiung geht. Es ist eigentlich wunderbar, dass wir das heute so sehen können, im Rückblick.
Ich sehe die verschiedenen handelnden Personen, die verschiedenen Gruppen. Und es ist ja auch so etwas wie eine Frage an mich, mit welchen Leuten, mit welchen Haltungen, wo stehe ich da gerade bei denen? Stehe ich bei denen, die jubeln? Stehe ich bei denen, die skeptisch sind? Stehe ich bei denen, die einem anderen einen solchen Erfolg neiden und eigentlich selber gerne im Mittelpunkt stünde? Und von daher ist das wirklich eine Frage, wo bin ich in dieser Szene oder in diesem Palmsonntagseinzug auch selber unterwegs? Und du hast natürlich recht, wir können heute das reflektieren, können uns da überlegen, können auch über, ich sag mal, einen falschen Schritt oder einen unschönen Gedanken, ja, das wird uns klar, wenn wir dann aus der Bibel lesen und sagen, ups, so wie ich bin, das ist ja wie die Pharisäer, die so häufig gescholten werden, vielleicht auch zu Unrecht einfach gescholten werden. Gemeint ist ja vielleicht einfach nur der Pharisäer in mir, letzten Endes. Und insofern find ich diesen speziellen, aber auch viele anderen Geschichten aus dem Neuen Testament sehr, sehr lehrreich.
Das war der Choral 43, gespielt von der Musikgesellschaft Wilderswil. Jetzt geht es weiter mit dem Bibelgespräch zur Passionszeit. Meine Gesprächspartner sind Judith Dummermuth, Heilsarmee-Offizierin zu Adelboden, Tim Henni, reformierter Pfarrer zu Adelboden und Matthias Neufeld, leitender Pastor im Pastoralraum Berner Oberland. Du hast vorhin angesprochen, es ist eigentlich ein bisschen eine Frage von Perspektive, wie man wahrscheinlich dann auch auf den Tag, auf den Einzug von Jesus geschaut hat. Und da waren unter anderem eben auch Griechen dort gewesen, scheinbar. Und die Griechen sind irgendwie zu Jesus her und wollten ihn lernen kennen. Du liest uns jetzt die Stelle vor, Matthias. Jesus erzählt dort unter anderem noch das Gleichnis vom Weizenkorn, das zuerst muss sterben, bevor es eine Pflanze wird. Matthias, liest du uns Johannes 12, Verse 20 bis 33?
Unter den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten wollten, gab es auch einige Griechen. Diese traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte: Es hat gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte: Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde.
Starker Text, unterstreicht auch die Ernsthaftigkeit. Es geht um alles. Das Gleichnis vom Samenkorn, wo eben zuerst muss sterben, dass es Frucht bringen kann, bringt Jesus in Zusammenhang mit seinem Sterben am Kreuz. Können wir da mal ein bisschen noch über das Samenkorn, über das Bild uns austauschen? Weisst du, wie redest du mit kirchenfernen Leuten über das Thema zum Beispiel? Gerade über so die paar Verse, die wir jetzt hier gehört haben.
Also ich denke, das ist so wie ganz vieles in der Bibel. An und für sich ist das absolut klar, simpel und einfach. Also jedes Kindergartenkind tut irgendwann in seiner Karriere im Kindergarten mal etwas pflanzen, dass man eben ein Samenkorn rein tut, nachher tut man es zudecken, dann tut man Wasser geben und man darf nicht zu viel Wasser und nicht zu wenig Wasser, aber irgendwann kommt dann da ein neues Leben führen. Und also die Faszination, dass etwas muss sterben, damit etwas Neues kommt, ich glaube, das ist etwas, wo alle Menschen verstehen, eigentlich. Und gleichzeitig ist es so etwas Schwieriges. Was heisst denn das jetzt ganz konkret für mich? Aber was muss bei mir sterben, damit ich leben kann? Das ist dann nicht mehr so klar und einfach. Und gleichzeitig, unter dem Strich, denke ich gerade ums Vertrauen. Dass ich loslassen kann, dass ich von meinem Selbsterlösungs- und Selbsterfüllungszwang Abschied nehmen kann. Dass ich den in die Erde tun und darauf vertrauen, dass Leben bis hin zu ewigem Leben mit Christus aus meinem Leben rauskommt. Das ist so das, was ich mir vorstelle.
Also ich denke, gerade auch mit kirchenfernen Leuten, das sehe ich auch so wie du, Monika, oder wie redet man mit denen über die Sachen? Das ist ja manchmal schon ein bisschen schwierig, da anzuknüpfen, aber ich meine, die grossen Fragen vom Leben, auch woher kommen wir, woher gehen wir, warum sind wir da, das betrifft alle. Also mit dem Sterben muss sich jeder auseinandersetzen. So. Was kommt nach dem Tod? Was bedeutet das, die Ewigkeit? Das sind nicht banale Fragen, das sind die wichtigsten Fragen, auch für einen modernen Mensch. Also die Fragen, die sind nicht geklärt oder so. Und hier ist jemand, nämlich Jesus, der Sohn von Gott, der uns darüber etwas sagt und wenn jemand darüber etwas sagen kann, dann er. Er nimmt das Bild von dem Weizenkorn, der in die Erde geht und stirbt und er bringt Frucht. Und damit nimmt er ja ein Bild auf, einfach von Natur, von Schöpfung. Ein Bild, das alle kennen. Ich denke einfach, um zu zeigen, oder? Jesus kommt ja von Gott. Er ist schon dabei gewesen bei der Schöpfung. Das ist sein Anspruch. Das heisst, es ist der gleiche Gott, der schon die Welt hat gemacht und auch schon eben das Ganze so hat eingerichtet, die Schöpfung. Das heisst, auch in der Schöpfung sieht man schon so ein bisschen etwas von dem, eben von Sterben und wieder Auferstehen so. Ja, da ist dann schon ein bisschen die Frage, ja, wie ist das Ganze zu verstehen? Es gibt ja dann auch so Vorstellungen, vielleicht in anderen Religionen von man wird wiedergeboren, so Reinkarnation. Es ist ja immer so wie ein Kreislauf, so von Sterben und wieder Leben. Und das ist es hier natürlich nicht. Also der Tod ist etwas, was nicht gut ist. Sozusagen der Tod ist der Feind von Gott, wo Gott der Gott vom Leben ist. Und gleich geht Jesus den Weg. Er geht den Weg in den Tod und überwindet den Tod. Man würde das nicht verstehen, den Weg zum Kreuz, wenn man nicht die Geschichte von Ostern, von Auferstehung würde kennen. Und wenn Jesus hier redet von der Stunde hier, diese Stunde im Johannesevangelium, das ist die Stunde, wo er am Kreuz ist, also der Moment, wo er am Kreuz stirbt. Und er redet auch davon, dass er dann erhöht wird. Also das ist so ganz paradox. Er wird gekreuzigt, das ist eigentlich die grösste Schmach, der tiefste Punkt. Und gleich wird er wie erhöht am Kreuz. Weil eben das Sterben von Jesus ist ein erlösendes Sterben. Also das ist eben auch nicht der Endpunkt, sondern das ist der Startpunkt von einer neuen Schöpfung. Da fängt es dann erst richtig an. Und das finden wir nur bei Jesus. Also dass der, der wirklich den Tod überwinden kann, der wirklich den Tod besiegen kann, da ist Jesus Christus absolut einmalig. Also das finden wir bei keinem anderen Religionsstifter oder bei sonst irgendeinem moralischen Lehrer oder Philosoph. Da unterscheidet er sich radikal von allen anderen, dass wir bei ihm wirklich Erlösung finden von Sünde und Tod und wirklich ein neues Leben, das bis in die Ewigkeit uns niemand nehmen kann.
Jesus ist auch wirklich ein Meister in der religiösen Sprache, wie er so eine augenscheinliche Sache aus der Natur nimmt und sie dann als Metapher verwendet für seine Botschaft. Und auch die Stunde, die gekommen ist, kann man ja in Bezug setzen über die Zeit zu dem Weizenkorn, weil es gibt ja eine Zeit zum Säen und zum Ernten. Es gibt also für Dinge eben die Zeit, den Kairos, die Zeit, wo das dran ist und also nicht einfach nur die chronologisch gleichmäßige ablaufende Zeit, sondern eine Zeit, die eben ihre Hoch- und Tiefpunkten hat. Und dann ist eben auch jetzt gerade die Stunde gekommen, wo sein Weg durch den Tod und die Auferstehung und quasi auch seine Gleichgestaltung mit dem Samenkorn dran ist.
Ja, spannend, euch zuzulassen. Es gibt dem Ganzen irgendwie sehr viel Gehalt und man kann da ganz fest nachdenken. Und ich denke, jeder von uns kann das so nachlesen, selber in den Evangelien. Ich habe dort bei Vers 25, der ist noch so krass irgendwie, wo, ja, manchmal auch noch ein bisschen die Frage ist, wie man das interpretieren will. Dort heisst es nämlich, ich sage es jetzt gerade auf Berndeutsch, wer an seinem Leben festhaltet, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Ja, wie kommt das so an? Was hat das Wort für dich für eine Bedeutung?
Für mich persönlich, wenn ich jetzt über das nachgedacht habe, ist so ganz wichtig geworden, ich glaube, das reagiert fest mit uns, weil wir so in einer hochindividualisierten, selbstbestimmten Welt leben. Ich bin mir alles. Hauptsache mir geht's gut, Hauptsache ich kann mich verwirklichen, Hauptsache ich. Und das ist diametral anders. Es ist es mich hergeben, eben dem Gott, oder eben das Sterben von dem Weizenkorn, damit kann Frucht geschehen in meinem Leben. Das bedeutet für mich wirklich das Anerkennen, dass es etwas außerhalb von mir gibt, dass ich nicht selber muss Gott sein. Der Wunsch können, in dieser Ewigkeit, in dem Guten zu sein, dass nicht ich das muss machen, sondern dass das durch Christus darf in meinem Leben passieren. Und das ist etwas, wo nicht so, sag jetzt mal, up to date war, glaube ich. Das ist ja Lüge, dass das einmal en vogue war, sondern das kostet den Menschen immer etwas, seine Selbstbestimmung aufzugeben.
Also du tust eigentlich hier am Leben festhalten, in Bezug setzen zu selber wollen bestimmen.
Ja, ich glaube, es ist nicht lebensverachtend, was da gemeint ist. Das ist ganz, also ist mir persönlich extrem wichtig. Das geht nicht darum, dass ich mein Leben gering schätze oder das Leben überhaupt. Im Gegenteil, es ist so kostbar, dass ich es eben loslassen darf, dass ich das hergeben darf auf das, dass etwas Gutes wächst, wo ich nicht machen kann. Eben, die Kindergärtler, die würden ja gerne an dem Pflänzchen ziehen, damit es jetzt endlich schneller wächst und besser blüht. Aber das kann man ja eben nicht, sondern das dem Gott hergeben, wo der Anfang und das Ende vom Glauben ist, wo das Leben schenkt, bis hin ins ewige Leben.
Ich kann mit dem anschliessen, wo du sagst, Judith. Ich glaube so, dass es wie so ist, dass halt der Mensch, der sich selber zum Zentrum hat und einfach sich selber sein eigenes Herr will sein, dass das schon einfach wie direkt konfrontiert und wie sagt, hey, du bist nicht die eigene Gott, so, da ist jemand anders, der dir das Leben geschenkt. Also das ist ja so, wir haben uns nicht selber das Leben gegeben. Und alles, was wir haben, ist uns eigentlich anvertraut worden. Wir kommen mit leeren Hängen in die Welt, wir gehen mit leeren Hängen wieder zurück. Und das ist eine Illusion, wenn wir das Gefühl haben, wir können da irgendetwas festhalten. Wir müssen eines Tages alles loslassen. Und das, was wir behalten können, ist eben auch nur das gewesen, was wir weitergeben können. Also das, was wir können loslassen, was wir sehen können, wo wir eben auch nicht Kontrolle darüber haben, sondern einfach wie können loslassen können. Ich denke, das ist schon wichtig, auch heute mit all diesen grossen Fragen von bestimme ich selber, wenn das mein Leben zum Beispiel aufhört. Das sind sehr brisante Themen, aber ja, man hört manchmal schon so Parolen, mein Körper, meine Rechte und all die Sachen. Ich bin da sehr vorsichtig, aber es ist uns geschenkt worden, unser Leben, unser Körper. Das ist nicht, wir sind nicht unser eigener Herr und Gott, sondern da ist jemand anderes, der da Anspruch hat auf das Leben. Und das ist nicht einer, wo will, dass das uns wie schlecht geht, sondern im Gegenteil, er will uns ja das Leben schenken. Ja, ist schon etwas, was uns enorm herausfordert. Wir sind sehr selbstbestimmte, freiheitsliebende Menschen, die eben wollen ja autonom sein. Autonom heisst ja nichts anderes als, es kommt ja vom Wort autonomos, also ich gebe mir selber das Gesetz. Und es ist ja die Frage, wer gibt mir das Gesetz? Gebe ich das selber oder gibt mir Gott das Gesetz? Und die Einladung von Jesus ist die, dass er uns den Weg zeigt zum ewigen Leben. Also das Gesetz, das uns frei macht letztlich.
Meine Gedanken gehen auch in die Richtung, was Judith und Tim gesagt haben. Es geht um ein neues Ziel, das Jesus präsentiert und das nun in den Bereich unserer Wahrnehmung tritt. Das ist für mich auch der Hintergrund dieser banalen Bitte der griechischen Pilger, sie würden gerne Jesus sehen. Dieses Sehen von Jesus ist ein Ereignis, das ihr Leben umkrempelt und das ihrem Leben einen neuen und anderen Wert gibt. Also eben, ich denke auch, dass es nicht darum geht, dass man das Leben gering achten soll oder auch loslassen soll, sondern es geht wie, also früher hat man gesagt, den alten Menschen in uns, der permanent da ist, der uns zurückhält, der, auch wenn wir uns ein anderes Leben wünschen, ein befreites Leben wünschen. Jesus spricht ja dann auch sogar vom Gericht über die Welt. Also im griechischen Urtext ist das die Krisis. Und für mich persönlich denke ich, ich bin in der Krise, wenn ich realisiere, dass mich ein Ereignis oder eine Not oder auch dieser Jesus so anspricht, dass ich gar nicht anders kann, als über mein eigenes Leben nachzudenken.
Also, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist wahnsinnig spannend, wie man da in einen Austausch kommt. Ich werde eigentlich zum Schluss noch darauf eingehen, was hilft eigentlich in der Praxis? Wie kann ich das üben? Quasi den alten Mensch in mir loslassen? Oder, ja, hat er irgendwie gerade etwas, oder sagt, das hat mir geholfen? Oder das kann ich wirklich so empfehlen? Das Rezept gibt es ja wahrscheinlich nicht, oder?
Also was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist so das Annehmen von meiner Vergänglichkeit. Mich auch nicht so furchtbar wichtig nehmen. Also ich bin nicht der Nabel vor Welt, nicht der Nabel vor Zeit. Es ist normal, oder wie es im Psalm, in den Psalmen heisst, eben, wir sind eine Blume, die aufblüht. Und dann geht der Wind drüber, sie vergeht und niemand mehr weiss, wo sie war. Das Wissen an und für sich ist das Leben vergänglich, das ist in Ordnung, es ist gut. Und es darf sein, ich darf alt und auch gebrechlich werden. Es ist okay, in dem Sinn, dass ich erlösungsbedürftig bin. Auch mit allem, was gut ist in meinem Leben, dass es soll bleiben und darf Frucht bringen. Aber das, was ich merke, ist eigentlich nicht so gut, dass das eben Jesus erlöst, das darf sterben und das Gute darf wachsen, eben bis in die Ewigkeit. Und das, oh, das finde ich etwas Wunderschönes. Im Moment ist doch der Trend da zum Langleben, möglichst Langleben. Da denke ich, oh, das ist furchtbar. Das finde ich schrecklich. Da gefällt mir das persönlich so unglaublich, was die Pilger da eben haben wollen wissen von Jesus und was er ihnen als Antwort gibt. Es entspannt mich.
Deine Frage war ja, Monika, was uns dabei geholfen hat, so das wie auch einzuüben. Und ich merke so, es ist eigentlich nichts Spektakuläres, so im christlichen Glauben. Es sind die Sachen, die eigentlich ganz normal sind, die zum christlichen Leben gehören. Sei es Bibel lesen, an einem Gottesdienst teilnehmen, zusammen geistliche Lieder singen, zu beten. Es sind sehr unspektakuläre Sachen, aber das ist, ich merke wie, wenn ich mich mit der Bibel beschäftige, mit dem Inhalt vom Glauben, das macht für mich häufig auch noch keinen Sinn. Das muss ich aber wirklich wie einüben. Das ist wie, wenn ich nur einmal joggen gehe, dann habe ich vielleicht auch Seitenstech und das geht, ja, geht mir nicht gut. Dann sage ich, nein, ja, auch nicht, ja, das ist auch nichts für mich, sondern dann weiss ich, nein, ich muss es immer wieder machen. Und es geht ja nicht um ein Leistungsdenken jetzt im Glauben. Und gleich, es ist ein Einüben. Ich kann nicht die Erwartung haben, ich kann einfach einmal die Bibel aufschlagen, und haben dann gerade die grosse Erleuchtung. Ich denke, es ist einfach auch dranbleiben, eben wirklich am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, wirklich das tägliche Gebet, eben zusammen mit singen mit anderen und so den Glauben lehren. Der Glaube, das ist etwas, das gelehrt werden muss. Also das erschließt sich für mich nicht einfach gerade sofort. Ich kann nicht die Konsumhaltung haben und denken, das fährt mir jetzt gerade ein, wenn ich mich nur einmal damit beschäftige. Das muss ich wirklich pflegen, den Glauben. Und immer wieder das einüben. Und auch mit anderen zusammen. Das hat auf jeden Fall mir geholfen.
Ich habe noch einmal auf einem Glaubensseminar einen lustigen Vorschlag gehört und sagte der Referent, ja, stellt euch doch einfach mal vor, Jesus sitzt beim Autofahren neben euch auf dem Beifahrersitz. Wird das etwas an eurem Fahrstil und der Einschätzung der anderen Verkehrsteilnehmer verändern? Ja oder nein? Und da war dann ein doch eher betretenes Schweigen im Auditorium. Ja, also ich denke, ja, wir leben ja im Glauben, dass Jesus Christus der Auferstandene und der in seinem Geist Gegenwärtige ist und dass er uns auch in den glaubenden Menschen, also dass diese Menschen Christusträgerinnen und Christusträger sind. Und das denke ich, sollte schon viel verändern können.
Ja, herzlichen Dank euch drei. Judith Dommermuth, Matthias Neufeld und Tim Henny für eure Erklärungen und persönlichen Worte. Euch, die zugelassen habt, wünschen wir einen schönen Palmsonntag und eine besinnliche Karwoche.
Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lass du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden.
Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Kein Frieden in der Welt, ohne Frieden zwischen Völkern. Kein Frieden zwischen Völkern, ohne Frieden im Land. Kein Frieden im Land, ohne Frieden in den Städten. Kein Frieden in den Städten, ohne Frieden im Haus. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Kein Frieden im Haus, ohne Frieden zwischen Menschen. Kein Frieden zwischen Menschen, ohne Frieden in mir. Kein Frieden in mir selbst, ohne Frieden mit dem Schöpfer. Nur Jesus ganz allein gibt dir den Frieden mit Gott. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein. Frieden wird werden, Frieden auf Erden. Frieden wird sein, lässt du Jesus in dein Leben ein.
Das war das Bibelgespräch vor Palmsonntag. Diese Sendung könnt ihr jederzeit nachhören als Podcast oder auch auf unserer Webseite www.kibeo.ch. Die nächste kirchliche Kibeo-Sendung gibt es hier am nächsten Sonntag, am 13. April, am 9. Es ist der Gottesdienst von der Freien Missionsgemeinde FMG Oberwil im Simmental. Predigt hat der Frank Köhler. In einer Woche geht ein neues Kirchenfenster auf zum 11-jährigen Jubiläum der UNO-Behindertenrechtskonvention. Christine Sieber war dabei, die Podcast zusammen mit jungen Menschen mit Beeinträchtigung, sie reden selber von sich, Menschen mit Special Effects, entstanden ist. Ihr könnt euch auf eine spannende Sendung freuen. Ich wünsche allen eine gute Nacht und es verabschiedet sich Monika Hilbrand.